Kannst du mir sonst die erste Folie bringen? Angekommen. Ich weiss nicht, ob du schon angekommen bist in diesem Gottesdienst. Dich noch das eine oder das andere bewegt. Ob du dir gewünscht hättest, vielleicht noch ein mehr Lobpreis, vielleicht noch ein mehr zur Ruhe kommen. Ich habe gemerkt, jetzt während dem Singen, dass ich eigentlich das Bedürfnis hätte, noch Minuten einfach zur Ruhe kommen, vielleicht noch etwas abzulegen. Und ich möchte euch die Gelegenheit noch geben, bevor wir einsteigen ins Leben von der Pam, wo wir sehen dürfen, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat, dass wir einfach eine Minute von der Stille nehmen. Vielleicht etwas ablegen, das uns beschäftigt. Wo uns beschäftigt. Oder wo wir Gott einfach sagen, du darfst jetzt reden zu mir durch die Zeit, die vor uns steht. Vater, du siehst, was uns beschäftigt, wo wir herkommen, in welcher Haltung, mit welchen Wünschen und welchen Sehnsüchten wir da sind. Ich wünsche mir für den Morgen, dass wir ankommen bei dir. Bei dem, wo alle Sehnsüchte stillt, wo unsere Sorgen und Nöte kennt und wo uns Frieden geben will. Ich danke dir, dass wir Pam da haben, die so offen ist und uns ihr Leben Einblick gibt, wo wir sehen dürfen, wie du immer wieder Spuren von deinem Wirken hinterlassen hast, wie du sie durchgetragen hast, wie sie bei dir hat dürfen ankommen. Amen. Pam, du darfst gerade vorne kommen. Hat man mich von dieser Seite her gesehen? Sollen wir noch ein bisschen vorne rutschen? Oder ist gut für euch? Merci, bist du da? Nimm doch Platz. Und es gibt eine Regel heute Morgen. Aha. Du darfst einfach so erzählen, wie du bist. Oh. Du musst nicht gut formulieren, du musst nicht überspielen oder so. Du darfst authentisch sein, wie wir dich kennen. Ich habe dir als erstes ein Bild mitgebracht. Kennst du die Frau?
Ja, jetzt schon.
Genau. Wer ist die Frau?
Sie heisst Pamela. Jetzt weiss ich den Nachnamen nicht mehr.
Ewing.
Ewing, genau. Und ist eine Schauspielerin, die das mal in Dallas mitgespielt hat.
Genau. Also eigentlich heisst sie Victoria Principal. Principal, ohne N. Ich kenne sie nicht, das war vor meiner Zeit. Aber in dieser Serie heisst sie Pamela.
Ja.
Was hat die Pamela mit dir zu tun?
Meine Mutter war Dallas-Fan. Und wo es dann darum ging, ist, zum überlegen, was für einen Namen das jetzt ihrer Tochter gibt, hat es drei Möglichkeiten gegeben. Und zwar Svetlana, Anastasia und Pamela. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass es Pamela ist.
Es gibt doch einen gewichtigen Unterschied. Die Pamela schreibt sich so, wie man es kennt, Pamela.
Ja.
Und wenn man deinen Namen liest, dann denkt man, das ist doch ein Schreibfehler. Pamela.
Ja. Es ist auch ein Schreibfehler.
Ist ein Schreibfehler.
Ja.
Und wie ist das gekommen?
Ich habe erst irgendwie mit Teenagerjahren haben wir irgendein Dokument müssen, ändern und dann ist es darum gegangen, jetzt A oder E. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann wird es wahrscheinlich A sein. Und dann hat man Geburtsunterlagen nochmal angeschaut und dann ist wirklich E drauf gestanden. Und als ich meine Mutter gefragt habe, hat sie gesagt, ja eigentlich hat sie A angegeben, aber wahrscheinlich hat man sie nicht verstanden.
Die anderen Worte, du bist einzigartig durch einen Schreibfehler.
Ja.
Dein Name ist ein Schreibfehler und wenn man den Anfang von deinem Leben anschaut, muss man sagen, es ist auch nicht optimal gelaufen. Könnte man sagen, rückblickend, es sind auch viele Fehler passiert. Es ist nicht wirklich optimal gelaufen. Was war das Problem gewesen, zum Start in dein Leben?
Ja, ich denke, es hat wahrscheinlich viele Faktoren gehabt. Also, meine Mutter ist ja Einwanderin aus Serbien. Sie ist als Gastarbeiterin hier in die Schweiz gekommen, ist dann geblieben. hat sich mit einem Mann eingelassen, hat ein Kind bekommen und das Kind musste zur Adoption freigeben. Ist dann kurz darauf aber hat sie meinen Vater kennengelernt, hat sich fest in den verliebt, den Mann, und ist wieder schwanger gekommen. Und ja, mein Vater war nicht so glücklich darüber. Hat dann auch die Beziehung abgebrochen mit ihr, hat sie allein gelassen. Und ja, dann hat sie weder Unterkunft gehabt, noch Anstellung, noch irgendwie Perspektive. Und hat dann müssen quasi eine Beistandschaft annehmen. Und die haben dann entschieden, dass sie entweder zur Adoption freigegeben werden oder halt ins Kinderheim kommen. Mhm. Und meine Mutter hat dann dadurch einfach gesagt, nicht nochmal Adoption, das schaffe ich nicht. Und dann hat man sich auf Kinderheim geeinigt. Ja.
Ja. So ist deine erste Station das Heim da geworden. Ich habe kein schärferes Bild gefunden, Leiter. Das ist das Kinderheim St. Josef in Chur. Ja. Heute ist es das Kinderhaus. Mhm. Du hast gesagt, es sei ein gutes katholisches Heim gewesen. Und doch, die meisten von uns sind in einer Familie gross geworden. Ja. Für viele von uns ist Kinderheim so der Schrecken oder irgendwie so im Heim aufwachsen, dass sie die Speziellen, die werden komisch. Was hat das für dich bedeutet, in einem Heim aufzuwachsen?
Also, dass wir komisch werden, das hat schon ein bisschen. Nein. Ja, wie soll ich sagen? Ich kenne nichts anderes. Also für mich ist es, wenn ich so darüber nachdenke, ich wüsste gar nicht, wie das ist, wenn man in einer Familie aufwachsen würde. Das Kinderheim ist, soweit ich mich erinnern kann, okay, also gut gewesen. Ich habe jetzt nie irgendwie etwas erlebt, wo nicht hätte sein dürfen, außer ich habe es vergessen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ja, ist es okay gewesen. So.
Wie hätte, also vielleicht auch noch, das sind zwei Bilder aus deiner ganz frühen Kindheit, Kleinkind. Wer ist die Frau dort? Ist das deine Mami oder der Fleck?
Das ist, sie heißt Corina. Sie ist quasi eine von meinen ersten Bezugspersonen gewesen. Sie hat dort geschafft als Sozialpädagogin, ja. Würde ich mal sagen, ja, genau. Ja.
Also schon als zwei Wochen alt bist du,
ja.
Und ins Heim gekommen bist.
Ja.
Genau. Was bedeutet das im Heim aufwachsen? Wie sieht so ein Heimalltag aus?
Ja, also sicher sehr viel Kind, nicht so viel Privatsphäre. Also wir sind zum Teil die Sechste in einem Zimmer gewesen. Struktur, sehr viel Struktur, muss wahrscheinlich sein bei so vielen Kindern. Ja, und halt einfach nicht so der Bezug zum Einzelnen. Es war einfach alles so ein bisschen gesamthaft gewesen. Also, auch wenn wir spazieren sind, wir sind so mit Leinen, dann sind wir so ausgewehrt worden, damit niemand abhaut. Also es ist eher so ein bisschen oberflächlich, nicht so sehr tief. Mhm. Ja.
Was sind deine positiven Erinnerungen oder was hast du für schöne Erinnerungen an diese Zeit?
Ja, eigentlich ein Haufen. Wir waren gerade neben der Schokofabrik. Es hat sehr nach Schoki geschmeckt. Ich kann mich noch gut an unseren Rollschuhplatz erinnern. Dort habe ich gelernt, Rollschuh fahren. Oder auch versuchen, den Wackelzahn aus dem Maul rauszukriegen vom anderen Kind mit Türen zu schlitzen. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Und schwimmen. Wir hatten einen Pool. Der war auch lässig. Und einen tollen Spielplatz. Mhm.
Was sind vielleicht die schwierigen Erinnerungen an die Zeit?
Ja, die Einsamkeit. Also, man muss es so sehen, das Kinderheim war eigentlich so aufgebaut, dass die Kinder einmal tagsdurch dort waren und am Abend sind sie wieder gegangen. Es hat einzelne Kinder, die sind dort, haben dort übernachtet, aber am Wochenende sind eigentlich immer alle heim. Und ich bin eigentlich meistens die Einzige, die noch dort war mit den Nonnen. Und also am Abend und am Wochenende. Und das war ein bisschen blöd gewesen. Also du warst viel allein gewesen.
Und die Nonnen haben sich alle um dich gekümmert, das ganze Wochenende?
Ah, die habe ich fast nie gesehen.
Also, wie hat so ein Wochenende für dich ausgesehen, wenn du nicht zur Pflegefamilie hast können, sondern im Heim gewesen?
Ja, ich bin auch die ganze Zeit im Heim herumgewandert, habe in den Winkel quasi angeschaut und habe mir gemerkt, wo man durchlaufen muss. Und wahrscheinlich habe ich die Nonnen genervt, kann ich mir vorstellen. Und ja, viel halt im Zimmer. Ja.
Dass wir uns noch vorstellen können, wie alt bist du da, die Erinnerungen, die du alleine an diesem Wochenende oder die Gemüse gelaufen bist?
Vier, etwa fünf. Ja. So. Würde ich sagen, ja.
Das ist etwas von dem, was mich am meisten betroffen gemacht hat, wo wir das erste Mal miteinander geredet haben, ein vierjähriges Mädchen. Wochenende muss alleine verbringen, sich irgendwo beschäftigen. Genau. Hast du etwas vermisst in diesen ersten Jahren? Hast du etwas gemerkt, das ist eigentlich nicht optimal oder hat dir etwas gefehlt in dem Sinn?
Ja, also schon eigentlich. Vor allem wenn die Eltern ihre Kinder sind abholen kommen. Das hat am meisten weh gemacht. Mhm. Also meine Mutter hat mir schon auch ab und zu genommen am Wochenende, aber hat sehr viel müssen arbeiten, hat halt jede Gelegenheit genutzt, um Geld zu verdienen. Und dadurch bin ich halt dann wirklich viel allein gewesen. Und da einfach vielleicht eben die Eltern, den älteren Teil, schlimmer ist es, wenn Väter gekommen sind und ihre Kinder abgeholt haben. Weil dann haben wir das Gefühl gehabt, super, oder? Mhm. Die haben halt jetzt einen Vater, nie keinen.
Genau. Ja. Das war so ein das Thema, das nachher auch die Schwester Irmhild mit dir mal angeschaut hat. Warum ist dir die Schwester Irmhild in Erinnerung geblieben?
Also, die Schwester Irmhild ist so eine von diesen Nonnen, wo man sonst sagen kann, sie ist so eine sanftmütige Nonne gewesen. Also im Vergleich jetzt zu den anderen Nonnen, die sind eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen strenger gewesen. Und Frau Irmhild, also die Schwester Irmhild, war sehr sanftmütig gewesen und hat immer ein bisschen Mitleid mit mir. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen ausgenutzt, ich weiß es nicht. Und die Schwester Irmhild ist vielfach, wenn ich allein war, bin, immer zu mir ins Zimmer gekommen und hat mir, mit mir zusammen gesungen. Aus einem Liederbüchli, lieber Gott, du kennst mein Lied.
Hörst mein Lied,
genau. Und Kassettchen gelesen mit mir und hat mir auch noch Bettmümpfeli irgendwie versteckt und ich habe es dann sogar suchen. Und das war so ein bisschen das Highlight gewesen. Genau. Und ja, die Schwester Irmhild, ihr war einfach wichtig gewesen, dass ich einfach, mich nicht so allein fühle und hat mich dann auch oft gefragt, gehabt, ja, ob ich denn Gott kenne. Ob ich Interesse habe, den Gott kennenzulernen. Und der Gott sei ein guter Gott, das sei mein Vater. Und auch wenn ich jetzt keinen irdischen Vater habe, ich habe einen Vater im Himmel. Und ich glaube, das Prägendste war, dass sie gesagt hat, das ist ein Vater, der dich nie wird verlassen wird. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ist ja super. Nehmen wir. Ja, und dann habe ich mich eigentlich dann dort entschieden. Und man gesagt, ja, dann will ich, dass er mein Vater ist.
Und das hat verhebt, du hast plötzlich einen Vater gehabt, obwohl kein lieblicher Vater da war.
Ja. Ja. Vieles einfacher gemacht nachher. Ja.
Du hast von einem Erlebnis erzählt, etwa mit 6 auf dem Friedhof, wo das eigentlich zum Ausdruck bringt.
Ja, ich hatte dort mal eine Pflegefamilie, also die zweite Pflegefamilie quasi. Und lustigerweise, also eigentlich traurigerweise, sind die oft an Beerdigungen. Also habe ich auch sehr viel Zeit auf dem Friedhof verbracht. Klingt jetzt ein bisschen makaber. Und damit ich, also mir ist dann ein bisschen langweilig geworden und dann bin ich einmal durch die Gräber durch und habe die Grabsteine angeschaut. Und ein Grabstein hat mir gut gefallen. Das war so eine Jesus-Statue, die so am Hocken war und die Arme so aufbreitet hatte. Und dann bin ich da drauf gehockt auf die Jesus-Statue. Und wo meine Pflegemama kam, bin ich mit dieser Jesus-Statue am Reden gewesen und habe anscheinend alles erzählt. Keine Ahnung. Genau.
Aber so ein Bild dafür. Dein Vater, kein lieblicher Vater, aber hast du deine Nähe so gesucht?
Ja, genau.
Ja. Keine optimale Lebensumstände, wenn man heute zurückschauen muss, aber du hast dich daran gewohnt, das war normal. Mhm. Und dann bist du 8 geworden.
Ja.
Was hat das bedeutet?
Ein neuer Lebensabschnitt. Also mir war es nicht so bewusst gewesen. Ich dachte, cool, ich werde 8, ein bisschen älter. Aber es war so gewesen, dass im Kinderheim St. Josef hat man nur eine begrenzte Zeit sein konnte. Also nur, ich glaube, das Älteste ist. Ja, Molly, ich war sogar über dem Datum schon. 7 eigentlich. Und dann war einfach das Problem, dass ich zu gross geworden bin. Und dann musste man halt überlegen, was machen wir jetzt mit mir, wo tut man mich jetzt an. Und dann hat man mich dann einfach ins Kinderheim Gott Hilfe tun. Auf der Remis.
Ja, das wäre das dann.
Ja, ja, genau.
Hast du dich gefreut,
umzuziehen?
Ha. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, ich habe mich total verraten gefühlt. Weil man hat nichts mit mir angeschaut. Also, ausser ich habe es nicht mitgekriegt. Aber ich kann mich gut an die Fahrt dort erinnern. Ich war so wütend. Ich habe gedacht, meine Güte, jetzt schiebt man mich schon wieder ab. Irgendwo hin, wo ich noch nie war. Und ich habe es nicht verstanden.
Mhm. Ja. Vielleicht auch da kurz wieder zwei, drei Bildchen, dass wir einen Eindruck haben, in dieser Zeit. Schon hier ein Flair fürs Theater. Yeah. Genau. Vom Blick her schon Teenie, aber vom Alter her noch nicht, gell? Du hast vorher gesagt, du hast dich verraten gefühlt. Mhm. Man schiebt dich schon wieder ab. Was hat das für Spuren in deinem jungen Leben hinterlassen?
Ja, nicht das für Spuren hinterlassen. Ja, das Vertrauen ist einfach weg. Also, man hat also die Heimleitung oder auch Pfleger, also die Leiterinnen und so, haben sich natürlich Mühe gegeben, einen Bezug aufzubauen. Aber du hast natürlich immer so ein bisschen den Fokus gehabt, warum sollte ich mit dir jetzt eine Beziehung aufbauen? Ich muss ja dann sowieso wieder weg. Mhm. Oder du gehst wieder weg. Entweder ich oder sie.
Ja. Ist ein Alter, wo man sich besser daran erinnert. Was ist das für ein Heimalltag? Oder wie muss man sich jetzt das dort vorstellen? Da kommst du auch in die Schule, oder? Mhm. Oder bist du in der Schule? Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn man dort wohnt und lebt?
Eigentlich und also wenn ich es so ein bisschen vergleiche mit anderen Familien, hat es sich nicht extrem unterschieden, weil wir haben in dem Heim zwei, drei Gruppen gehabt, damit es nicht alles auf das Mal gewesen sind. Und in dem Gruppe war es eine Art wie so ein wie eine Familie gewesen. Wir haben eins bis zwei Leiter gehabt, die so ein bisschen die Leitung übernommen haben. Und man ist am Morgen aufgestanden, hat zusammen zu Morgen gelegt, hat das Zeug gepackt, ist in die Schule gegangen und am Mittag haben wir dann alle zusammen gegessen in einem grossen Saal. Und dann hatten wir Ämter, die dran waren zum Abwäschen und dann nach dem Essen gehen wir abwäschen. Die anderen hatten noch eine Zimmerstunde, dann ist man wieder in die Schule, dann ist man wieder heim, dann haben wir Hausaufgaben gemacht und dann haben wir noch Freizeit. Mhm.
Und wie war es dort am Wochenende? Sind die Kinder auch alle heim zu ihren Familien? Bist du da auch wieder alleine gewesen?
Nein, also da war ich nie alleine. Mhm. Nein, wir haben entweder hast du das Wochenende gehabt, wo du zusammen mit dem Heim dort verbracht hast und sonst bist du dann zur Familienheim oder zur Pflegeelternheim.
Also du hast in dieser Zeit auch immer Pflegefamilie gehabt?
Genau, ja. Genau, zwei. Ja. Genau.
Aber deine Mami hast du auch gesehen, regelmäßig?
Ja, über die, ja. Ja. Einfach so ein bisschen abwechslungsweise.
Hast du in diesen Jahren dort deinen Vater mal kennengelernt oder ist der ganz abwesend gewesen?
Ganz abwesend, ja. Ja.
Bist du dort noch glücklich gewesen mit deinem Vater im Himmel, den du nicht real gesehen hast?
Ja.
Hat das immer noch verhebt?
Ja, eigentlich ja. Schon, ja. Wohl. Wohl.
Du hast mir gesagt, etwa mit 10 sei in ein Loch hineingehauen. Du hast dich angefangen zu fragen, was macht das Leben für einen Sinn? Wie hat es zu dem geführt, als 10-Jähriges, dass man sich schon so tiefgründige Fragen stellt? Wie ist das zu dem gekommen?
Oh, schwierig zu sagen. Also ich bin eigentlich in einem guten Umfeld aufgewachsen. Kinder haben Gott hilft, das ist auch sehr, ja, wie soll ich sagen? Oh la la.
Ist das dein Bub?
Nein, das ist nicht. Ich hoffe es nicht. Nein, es ist eigentlich, ja, sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Wir haben auch sehr viele Aktivitäten gehabt, die wir zusammen machen konnten. Aber es war zum einen sicher der Vergleich mit anderen Kindern. Man ist halt auch wirklich ein bisschen speziell angeschaut worden. Man ist oft gefragt worden, ja, was stimmt denn mit dir nicht? Nicht, warum bist du dort, sondern was stimmt mit dir nicht? Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, ja, irgendetwas stimmt mit mir in dem Fall nicht. Und halt, man hat sich auch viel mit den Kindern dort auseinandergesetzt, die halt dort waren. Und die meisten dort hatten nicht so extrem viel Glück gehabt wie ich. Und irgendwie habe ich dann angefangen, so ein bisschen der Gruppenpsychologe zu werden, ohne Willen. Und dann sind halt viele zu mir gekommen und haben mit mir über ihre Probleme geredet, über ihre Vergangenheit. Und dann habe ich mich dann schon gefragt, einmal, warum muss denn das sein? Also warum, die Kinder können ja alle nichts dafür. Und dann werden sie in die Welt rausgesetzt und müssen so viel erleben und so viel leiden. Und warum macht das Gott? Mhm. Oder? Und warum bin ich überhaupt da? Was habe ich für einen Zweck? Was habe ich für einen Sinn, wenn mich ja sowieso niemand haben will? Mhm. Und ja, das hat mich dann schon ein bisschen mögen. Und hat mir dann auch, ja, einfach... Ich war schon immer so ein bisschen ein Kopfmensch und Gefühlsmensch noch dazu. Und dann hat mich das dann ziemlich
abgeschaut. Aber weniger die eigene Geschichte, die dich belastet hat, als das von den anderen, die die Gedanken ausgelöst hat. Mhm. Ja. Du hast auch dort wieder eine Person gehabt, die dir wichtig geworden ist, die dich geprägt hat. Susanne. Warum hat sie dich geprägt?
Sie war einfach von der Art und vom Wesen her so authentisch gewesen. Sie ist eine Bernerin und ich habe am Anfang wirklich kein Wort verstanden, was sie erzählt hat. Ich musste jedes Mal nachfragen, was hast du gesagt? Und sie ist etwa zeitgleich gekommen wie ich. Wir konnten eine Beziehung aufbauen miteinander. Und sie ist an einer Mutterfigur fast ein bisschen am nächsten gekommen. Und ich weiß auch nicht, einfach die Art, wie sie mit mir umgegangen ist und auch wie sie mit ihrem Glauben umgegangen ist, das hat mich sehr beeindruckt.
Gibt es ein Beispiel? Oder was hat dich genau beeindruckt an ihrem Glauben?
Also das eine Beispiel weiss ich noch, sie hat ja dort mal noch bei uns im Heim gewohnt. Es hat manchmal so Wohnungen gehabt, wo man auch drin wohnen konnte. Und sie hat dann nicht gewohnt und wir haben sie etwa die mal besuchen, wenn sie frei hatte. Und an einem Abend habe ich gefragt, warum sie nicht im Gebetsabend ist, weil sie haben ja im Heim immer Gebetsabend gemacht. Und dann hat sie gesagt, weisst du, Pamela, ich und ein anderer vom Heim hatten ein bisschen Disput miteinander und haben das noch nicht klären können. Und sie fände das nicht in Ordnung, wenn sie jetzt einfach dort hingeht und so tut, als wäre alles in der Ordnung, wenn es nicht so ist. Darum hat sie sich jetzt ein bisschen rausgenommen, deckt dann mit dem das noch klären und dann ist das wieder gut. Dann kann man da wieder anblicken. Mhm. Und ich dachte, boah, das ist ehrlich. Das ist wirklich ehrlich. Und nicht so, dass, ja, jetzt tun wir mal alle so, als wären wir gut und recht. Und da hat mir wirklich den Eindruck gemacht. Mhm. Wenn ich dann wirklich mein Leben weiterhin mit Gott will gehen, dann auf die Art und Weise.
Ja.
Wirklich, ja.
Das hat sich nachher auch einfach gezeigt in deinem Leben, so die zwei Seiten. Auf der einen die Enttäuschung, die Not. Mhm. Was macht das Leben für einen Sinn? Niemand will mich. Auf der anderen Seite ein Vater, mit Gott leben wollen. Und so in der Teenager-Jahr ist die Rebellion ist langsam zum Ausdruck gekommen. Wie hat sich das geäussert?
Ah ja, die Teenager-Jahr. Ich habe jetzt schon Angst vor den Teenager-Jahr von meinen Kindern. Ja, wie soll ich sagen? Du hast ja gesehen, ich habe praktisch keine Fotos von mir als Teenager. Das ist auch schwierig. Ich habe irgendwie einfach mit der Haltung irgendwie verloren oder haben das Gefühl gehabt, ich sei auf dem falschen Weg oder haben irgendwo Selbstbestimmung gesucht, vielleicht als irgendwie will akzeptiert werden, will dazugehören. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach so, dass nicht immer das abgesondert sein, sondern mal wirklich so können dazugehören, ohne dass man das Gefühl hat, oh, die schon wieder oder oh, die ist so anders oder ja.
Und wie hast du das erreicht, das dazugehören?
Ja. Muss ich das?
Nein. Du musst nicht, das ist alles freiwillig.
Nein, also es hat eine Haufen Situationen gegeben. Ich bin oft vom Kinderheim abgehauen, also in der Nacht vielfach. Habe mich mit Freunden getroffen, wir haben sehr viel Alkohol konsumiert, wir haben geraucht, wir haben gekifft, wir haben Hasch geraucht. Ja, einfach alles, was man nicht darf oder nicht sollte. Und haben viel mit Leuten zu tun gehabt, die sehr aggressiv waren, sind, wo sich auch gegen die Polizei aufgelehnt hat und haben einfach das Gefühl, also mir hat es eigentlich nicht gepasst, ich habe mich sehr unwohl gefühlt, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, man muss ein Stück weit auch wie einen Preis zahlen, um können akzeptiert werden, um können dabei sein, um vielleicht auch geliebt werden.
Ja. Wie alt bist du dort gewesen, wo das angefangen hat?
13.
Ja.
Ja.
Und auf der anderen Seite eben auch der Aspekt, mit Gott wollen unterwegs sein. Ja. Wie hat das Leben ausgesehen?
Ja, also ich bin in die Jungschi und auch gerne in die Jungschi. Und ich bin auch gerne ins Teenie. Wir hatten eine Teenie-Gruppe. Ab bald 2 Wochen hat man sich einmal getroffen am Abend. Und ich bin auch gerne gegangen, einfach auch zum gewisse Fragen noch mal ein bisschen kritisch anschauen, zum vielleicht auch ein bisschen Teenie-Leiter herausfordern, ich weiß es nicht. Aber ja, der Drang, zum auch dort irgendwie dazugehören, zum dort einen Platz zu finden, war halt schon da gewesen. Mhm.
Was hat das mit deiner Beziehung zu Gott gemacht? Dein Vater, früher hast du ihm alles erzählt, in seinem Schoss dort, und jetzt kommen die inneren Nöte immer mehr zum Ausdruck. Hat das einen Einfluss gehabt auf diese Beziehung?
Ja, schon. Mal. Also, einerseits habe ich einfach gewusst, mal, er ist da, er wird mich nicht verlassen. Das war für mich fix. Da habe ich gewusst, das wird nicht passieren. Andererseits habe ich ihn auch immer öfter angeklagt, gestritten mit ihm, ihn auch herausgefordert, wahrscheinlich ein Stück weit. Ich habe halt wirklich ein bisschen Rebellion, auch ihm gegenüber, gesagt, ja, das passt mir nicht so, wie er es macht. Irgendwo auch das Gefühl, ich sei wie gefangen irgendwo in einem Reglement drin. Und wollte ausbrechen. Ja. Ja.
Es ist wieder 8 Jahre gegangen, 16 geworden und der grosse Moment, du darfst zurück zu der Mutter oder zurück ein erstes Mal heim zu der Mutter. Ist das endlich das Ankommen, das Dazugehören? Ist alles besser geworden dann?
Nein, eigentlich ist es fast schlimmer geworden. es ist überhaupt nicht gut gewesen, weil meine Mutter und ich sind uns durch das, dass sie halt nicht so viel Zeit mit ihr verbracht haben, überhaupt nicht nahe gewesen. Und sie hat mich nicht verstanden und ich habe sie nicht verstanden. Und wir hatten oft Konflikte, weil sie einfach wirklich das Gefühl hatte, jetzt ist ihre Zeit da, jetzt kann sie mich anfangen zu erziehen, jetzt kann sie sagen, was ich darf, was ich nicht darf. Und ich hatte das Gefühl, nein, jetzt ist es spät, jetzt musst du nicht kommen. Ich bin dann einmal oft weg, ganz lange weg gewesen und habe sie eigentlich auch nicht so extrem viel gesehen. Bin ihr aus dem Weg. Ja.
Du hast mit 17 das Bein gebrochen.
Ja.
Und bist in ärztliche Behandlung gekommen und dann hat eine manische Depression bei dir diagnostiziert.
Ja.
Mit 17.
Ja.
Was hat man nach in dieser Therapie, die du machen musst, herausgefunden? Oder was sind so die Sachen, die dir geblieben sind von dort?
Also einfach noch kurz zum Sagen, es war das zweite Mal, dass ich das Bein gebrochen habe. Also ich habe schon mal mit 12 das Bein gebrochen und dann nachher noch mal mit 17. Nochmal, also 16, ja. Und der Arzt hat einfach gemeint, er sehe bei mir einfach Anzeichen für eine manische Depression und hat das abklären lassen. Ich bin dann auch in Behandlung und dort ist eigentlich herausgekommen, dass sie stark mit Verlustängsten zu kämpfen haben, dass da einfach enorm viel kaputt ist, auf gut Deutsch gesagt. Und dass sie einfach auch selbst ein bisschen selbst, ja, Zerstörung Tendenzen haben, so in der Art.
Ja. Aber dass man das herausgefunden hat, das hat ja nicht einfach alles gut gemacht nachher.
Nein.
Hat man das irgendwie können angehen oder bist du einfach in dem geblieben?
Also ich habe dort eine Therapie gemacht. Zuerst bei einem Psychiater und dort hat es nicht so gefunkt. Und nachher bei einem Psychologen. Dort ist der Philipp sogar einmal mitgekommen. Dort habe ich nämlich dann kennengelernt. Das war dann gut gewesen. Er hat mir schon gewisse Ansätze geben können, die ein bisschen geholfen haben, um den Kreislauf ein bisschen zu durchbrechen. Aber es ist halt immer noch da gewesen.
Ja. Du hast schon angetönt, in dieser Zeit hast du den jungen, hübschen Bursch kennengelernt. Wir kennen ihn heute eher mit Bart und ein bisschen helleren Haaren. Genau. Die Zeit dort, wo andere eine Lehre machen, was hast du gemacht in dieser Zeit? Was ist bei dir dort angestanden?
Physiotherapie. Ja. Physiotherapie musste ich lange machen wegen Beinbruch. Und nachher habe ich dann überlegt, was ich machen soll. Weil Lehrerstellen waren schon alle vergeben. Und bin dann per Zufall ins Altersheim gekommen. Ja, und habe dann 2 Jahre als Pflegefachfrau in einem Altersheim gearbeitet.
Das war eine gute Zeit, hast du mir gesagt. Ja. Es hat dir gut getan.
Ja.
Was hat dir gut getan dort?
Gebraucht zu werden.
Du hast einen Wert gehabt.
Ja.
Ja.
Ja, das war schön.
Du hast den Philipp kennengelernt. Hat dir das auch einen Wert gegeben? Ist das hilfreich gewesen für deinen Selbstwert, für das Ankommen in dieser Welt? Ist das eine positive Zeit gewesen?
Ja, sehr. Ja. Also, ich würde sagen, den Philipp habe ich quasi auch gebetet. Ich habe mir wirklich einen Partner gewünscht, einen christlichen Partner, das war mir sehr wichtig. Wenn es geht, nicht unbedingt blond. Aber das ist ja nicht so eine Rolle. Ich habe das Gefühl, er war so ein bisschen der Halt, den ich gebraucht habe auf dieser Erde. Und ich denke, ich war wahrscheinlich auch der, den er gebraucht hat. Weil wir sind beide in unserer kaputte Vergangenheit.
Ja. Also. 2 Blinde finden sich.
Ja. Super, oder?
Genau. Du hast nachher eine Verkäuferlehre in der Boutique eben können anfangen.
Ja.
Und du hast gesagt, es seien die 3 emotional anstrengendsten Jahre von deinem Leben gewesen.
Ja. Ja, das war wirklich heftig. Also zum einen, sicher, Philipp und ich sind dort zusammengezogen. In Zürich haben wir gewohnt. Die Lehre war zu Chur. Also ich bin jeden Tag gependelt. Der Philipp auch, der ist einfach in die andere Richtung, auf Zürich. Wir haben dort mal auch noch relativ viele Gäste bei uns im Quartier gehabt, die immer kommen gegangen sind, weil es irgendwie psychisch nicht gut gegangen ist oder weil sie keine Heim gehabt haben, haben wir so ein bisschen die Auffangstation gemacht. Und das war zwar sehr bereichernd, gewesen, aber auch sehr anstrengend für die Beziehung. Wir waren beide sehr labil gewesen. Der Philipp hat mir jetzt gestern noch gesagt, ich dürfte dann schon sagen, dass wir dort immer noch gekifft haben. Das mache ich ihm nicht. Das ist gut. Ja, wir haben sehr viel, gekifft. Das war nicht schön. Ja, und die Lehre selber war einfach so, die Dame, die die Boutique geführt hat, war hoch esoterisch. Also, man muss sich vorstellen, die Boutique war ausgekleidet mit Buddhas, mit so Pyramiden, wo man anspritzen musste mit einem heiligen Wasser. Und dann musste man jeden Tag Salz am Boden streuen und Spiegel hatte es, gehabt, um das Böse abwehren und Geldzeichen, damit man reich wird. Und sie selber hat noch Tarotkarten gelesen und pendelt. Und dann kommst du dort als Babychrist, böse gesagt, rein und fühlst dich ständig so, so richtig abgedruckt irgendwie in diesem Umfeld. Und sie selber war auch sehr unerbittlich gewesen. Hat uns das oft auch zu spüren lassen. Also mir und der anderen Lehrtochter. Und von dem her war es wirklich eine harte Zeit. Mhm. Ich bin einmal morgen aufgestanden, hatte schon Bauchweh gehabt, bin am Abend ins Bett, hatte Bauchweh gehabt. Also, ja, das war nicht so toll. Mhm.
Ich finde es irgendwo spannend. Also, du sagst, du warst Babychrist. Ist dir wichtig, ein Partner, der Gott kennt und mit ihm unterwegs ist? Auf der anderen Seite, ihr seid, sage jetzt mal, nach konservativen christlichen Wertmaßstäben zusammengezogen. Ihr habt gekifft, wie blöd. Wie bringst du das heute zusammen? Also es geht mir überhaupt nicht darum, den moralischen Finger zu lupfen, sondern ja, du hast es ganz klar als jemand gesehen, der mit Gott unterwegs sein will, aber irgendwo im Leben hat es nicht so funktioniert.
Ja. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, man könnte vielleicht beides ein bisschen haben, also so ein bisschen von dem ein bisschen und von dem ein bisschen. Und ich habe sehr wohl gewusst, dass es nicht in der Ordnung ist. Das Zusammenziehen lustigerweise nicht so, das hat mich nicht so gestört. Aber das andere halt, das habe ich schon gespürt, dass es nicht in Ordnung ist. Aber kennst du es ja, man tut sich dann so ein bisschen, ah ja, ist ja nicht so schlimm und ich mache es ja nicht immer. Und ja, es war so ein bisschen da, so das Selbstverleugnung. Ja.
Und doch war es auch eine Zeit, eben emotional sehr anspruchsvoll. Ja. Ein Stück weit auch so wie eine Abwärtsspirale, die immer mehr Kraft kostet. Und du hast mir von so einem Wow-Erlebnis erzählt, Autobahnraststätte.
Ja.
Inwiefern war das ein Wow-Erlebnis? Was hat das ausgelöst?
Also, der Philipp war dort wahrscheinlich emotional noch tiefer unten als ich. Glaubenstechnisch auch. Er kommt ja eigentlich aus einem christlichen Elternhaus. Und wir sind dort zu Richterswil, hatte es McDonalds gehabt. Wir sind in McDonalds gegangen nach der Arbeit und mit unserem Toyota haben wir wegfahren. Und dann hat er einfach nicht mehr getan. Keine Wank mehr hat er getan. Und der Philipp hat dann eben einen emotionalen Zusammenbruch gehabt. Und ich dachte, oh nein, nicht jetzt. und es hat wirklich, es hat runtergelassen. Also wirklich, es hat geschifft, wie blöd. Und wir haben nicht gewusst, was machen jetzt. Wir sind dort gesessen und dachte, ja super. Und dann plötzlich aus nichts raus klopft jemand an die Scheibe. Es war ein junger Mann und hat gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Wir sind nicht einmal ausgestiegen, der ist hergekommen und hat gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Der Philipp hat gesagt, ja, den Wagen trage ich nicht. Und er hat gesagt, wir sollen schon warten. Dann ist er vorne und seine Kollegen haben, glaube ich, etwas zu mitnehmen genommen. Und die sind dort alle im Regen gestanden, also mit dem Regenschirm. Und dann hat er die einfach stehen lassen, sein Essen stehen lassen, ist die Überbrückungskabel geholt und hat uns quasi Starthilfe gegeben. Und ist einfach wieder gegangen. Und dann schaut mir das Philipp an und sagt so, hast du jetzt das gesehen? Und ich so, ja. Ich so, ja, aber er hat jetzt alles stehen und liegen lassen. Sein Essen ist wahrscheinlich pfludiweich und vielleicht dann noch kalt und überhaupt. Und wir haben ja nicht einmal darum gebeten. Und der kommt an und hilft uns einfach. Ich so, ja. Und irgendwie dort, das ist ihm so geblieben, also in mir auch, dass wir einfach das Gefühl hatten, jetzt muss sich etwas ändern. Jetzt muss sich einfach etwas ändern. Einfach in unserem Verhalten auch gegenüber, gegenüber Gott und unserer Verantwortung gegenüber, weil für uns war das so ein bisschen wie ein Zeichen gewesen, jetzt braucht es eine Veränderung. Und dann haben wir wirklich, hat wieder regelmäßig auch von Bibel lesen. Und wir sind dann auf Chur in Chami gegangen.
Also es hat sich wirklich etwas auch verändern, eure Lebensführung.
Ja, wir haben dann, glaube ich, bevor ich etwas sage, nein, wir haben dann nicht mehr gekifft. nur noch geraucht.
Ja. Ja. Es hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass das Bärli von vorhin plötzlich so da gestanden ist.
Ja.
Ihr habt geheiratet dort. Du hast gesagt, ihr habt Aufwind bekommen.
Ja.
Eben, ihr seid in die Stami auf Chur gegangen. Ja. Dir ist es psychisch besser gegangen. Philipp hat sich taufen lassen.
Ja.
Ist einfach alles plötzlich Friede, Freude, Eierkuchen gewesen?
Unbedingt. Nein. Nein. Ha-ha. Nein, es ist immer. Wie soll ich sagen? Es ist halt immer ein Auf und Ab. Es ist immer so ein bisschen der Kampf, wo man halt führt innerlich. Sich auch immer wieder ganz klar bewusst machen, nein, es ist nicht immer alles toll und es ist auch in Ordnung, es muss auch nicht immer alles toll sein. Wir leben ja in einer gefallenen Welt und wir haben Angriffe und Anfechtungen und psychisch geht es mir auch nicht immer gut, gleich gut. Auch dort ist mir es nicht so gut gegangen, immer. Und, aber der Zusammenhalt zwischen mir und Philipp war sicher einmal ein Faktor, der es besser gemacht hat und unsere Beziehung, die wir haben wollen mit Gott haben.
Ja. Als ihr geheiratet habt, 22 bist du?
22,
ja. Genau. Das ist 2-3 Jahre zurück. Genau. Wenn du jetzt heute zurückschaust auf das Leben, ich meine, eigentlich ein sehr suboptimaler Start.
Ja.
Es ist auch während dieser Zeit nicht besser geworden, hat immer wieder so Unterbrüche gegeben. Ich würde sagen, optimale Voraussetzungen, um wirklich versumpfen.
Ja, schon, ja.
Und doch, meine, du hast uns jetzt mit reingenommen, so richtig im heftigen Ausmaß ist das ja gleich nicht passiert.
Ja.
Dass du abgestürzt wärst, auf der Straße gelandet, vielleicht so, sogar auf dem Strich oder so. Was machst du das fest heute? Das musst du sagen, hey, irgendwie ist es gut gekommen.
Also ich denke sicher an die Führung von Gott, dass ich einfach immer von klein auf immer gewusst habe, er ist da. Den Respekt vor ihm hatte ich halt eben immer noch gehabt, auch wenn ich rebelliert habe. Ich wusste, dass irgendwo ist dann einfach eine Grenze, die ich nicht erreichen oder nicht will erreichen. Das ist sicher einmal, und vielleicht war es ein Stück weit auch ein bisschen trotz gewesen. Einfach zu sagen, ihr erwarten alle von mir, dass ich wahrscheinlich eben zu früh schwanger werde, dass ich auf der Gasse lande, dass ich Drogen nehme, was traurigerweise vielfach passieren kann. Oder aber gar keine Möglichkeit hat, um wirklich eine Beziehung aufzubauen, wie auch. Und da habe ich einfach gesagt, nein, gerade express nicht, mache ich nicht.
Ja. Ist mir schon im ersten Gespräch mit dir aufgefallen, auch wenn man dich so kennt, würde man dir das nicht geben, die Vergangenheit. Du wirkst irgendwie abgeklärt, ich würde sagen sogar ein Stück weit versöhnt mit deiner Vergangenheit. Musst du heute sagen, es ist gut? Ist einfach... Die Probleme habe ich nicht mehr. Du hast eine Zeit lang unseren Beta-Blocker nehmen und Medis. Ist das heute einfach alles weg? Spürst du keine Auswirkungen mehr von dieser Zeit?
Mal. Also, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist super. Also, zeitweise habe ich immer noch so ein bisschen Rückschläge. Jetzt gab es Corona, wo Corona angefangen hat, die ersten 2-3 Wochen war nicht so toll gewesen. Da bin ich wirklich so ein Loch hinein. Medis habe ich bis jetzt zum Glück keine nehmen, aber ich bin auch wirklich dran an Seelsorge. Und habe ja noch den Philipp, den ich kann, Volltext. Und ja, ich habe auf jeden Fall den Herr. Ich kann auch dort immer andocken. Ja, aber grundsätzlich, es geht schon besser. Also,
also würdest du jetzt sagen, du bist angekommen? Du hast jetzt nach all diesen Jahren Platz gefunden. Fühlst du dich so, dass du angekommen bist unterdessen?
Ja, mittlerweile schon.
Wo bist du angekommen?
Also zum einen sicher in meiner Familie habe ich einen Platz gefunden, den kann mir niemand nehmen. Klar, Kinder kann man mir auch nehmen oder den Mann kann man mir auch nehmen. Aber meinen Platz als Mama und als Ehefrau habe ich gefunden. Und ich glaube, so schlimm habe ich es bis jetzt nicht gemacht. Also von mir aus gesehen, weiß ich nicht, wie ihr das gesehen aber ich habe natürlich schon immer die Angst zu versagen. In allem, was ich mache. Also als Ehefrau, als Mutter, weil ich auch wirklich null Erfahrung oder null Vorbild, wo ich mich daran heben kann, um zu sagen, da will ich mitnehmen, da will ich nicht. Oder auch als Freundin oder als Geschwisterte habe ich natürlich auch immer ein bisschen die Angst, dass ich versäge. Aber auch als Geschwisterte, jetzt gerade in der Gemeinde, fühle ich mich schon recht. Also fühle ich mich angekommen.
Ja. Ich habe dich gefragt, den Bibelvers, der dich über die Jahre begleitet hat oder wo rückblickend, musst du sagen, der ist mir sehr wichtig geworden. Und du hast mir den Vers gesagt, aus 1. Mose 16, Vers 13. Das ist von der Hagar, wo sie vom Abraham verstoßen wird, wo sie ein Gotteserlebnis hat. Und dann lesen wir, darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Mhm. Warum ist dir der Vers wichtig? Was sagt er dir aus?
Wenn man sich irgendwie selber mal verliert oder das Gefühl hat, man sei in dieser Welt einfach nur einer von vielen, was ja auch der Fall ist. Wenn man sich selber irgendwie den Wert von einem vielleicht nicht erkennt, tut mir das immer gut, weil ich weiss, egal, wenn mich andere Menschen nicht wahrnehmen oder nicht so wahrnehmen, wie ich das gerne hätte, mein Gott ist der, der mich sieht. Und zwar ganz und gar.
Also was bedeutet das, dass er dich sieht, ganz und gar?
Dass er mich als Mensch, als sein Geschöpf, als sein Kind anschaut, als etwas Wertvolles, als etwas nicht Fehlerhaftes. Mhm.
Und das kannst du so Zeiten wie anfangs Corona-Zeit, wenn du so ein Tief hast, auch dann ist dir das bewusst, kannst du sagen, ja, er sieht mich. Es geht mir zwar nicht gut, aber er sieht mich.
Mal, das kann ich gut brauchen, ja. Das hilft schon.
Ja. Weil du hast noch einen zweiten Vers, hast du mir gesagt, aus dem Römerbrief, wo der Paulus so ein Resümee zieht und sagt, was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?
Ja.
Jetzt, du hast ja sehr viele Sachen erlebt, wo du eigentlich musst sagen, das ist gegen mich gelaufen. Wir sind vielleicht nicht aktiv gegen mich gewesen, gewisse Sachen schon. Mhm. Und trotzdem sagst du, ich kann sagen, Gott ist nicht gegen mich. Es hat zwar negative Sachen gegeben. Wie kannst du das sagen, obwohl so negativ in deinem Leben war?
Das ist noch schwierig. Ja, ich habe einfach Gewissheit, dass die Sachen, die laufen, auch wenn ich sie nicht verstehe und auch wenn ich wirklich zum Teil sage, Gott, also jetzt habe ich wirklich keine Lust mehr, weiss ich, er macht es nicht, um mich zu strafen oder zu mich zu plagen oder um irgendwie einfach zu sagen, schau, das ist jetzt halt einfach die Strafe für da und da, sondern es ist eine Art wie ein Lernprozess, denke ich, wo man durchgeht und wo man einfach auch stärker wird, vielleicht ein bisschen weiser. Und in dem Bezug auf diesen Vers nehme ich vor allem auch für meine Gegner hier auf dieser Erde, weil Gott ist ja nicht mein Gegner. Eher so, dass wenn er neben mir steht, dann kann mir eigentlich nichts etwas antun, egal ob ich geliebt werde oder nicht, egal ob ich akzeptiert werde oder nicht, egal ob mich jemand irgendwie nicht mag, weil mit dem habe ich oft einmal ein bisschen Mühe gehabt, dass wenn jemand mich nicht mag, dass sie das nicht verstanden haben. Und dass sie das sehr oft auch einfach gerade als wertend und als Angriff empfunden haben mir gegenüber. Und das hilft mir dann einmal zu sagen, wenn mich jemand jetzt auch aufgrund von meinem Glauben nicht mag, dann kann ich das stehen lassen. Ich kann sagen, Gott ist mit mir, wer kann denn da schon gegen mich sein? Dann soll es machen, was wenn, oder? Dann,
ja.
Muss ich mich da nicht irgendwie verkopfen.
Wir machen auch Punkt, Pam. Ja. Es gibt noch vieles, was man nachfragen könnte. Das überlasse ich euch, dass ihr das selber macht. Vielleicht hat es da und dort Fragen ausgelöst. Und dann sagt, hey Pam, aber das würde ich schon gerne noch ein bisschen genauer wissen. Pam hat gesagt, sie ist bereit, dass er auf sie zugehen darf, nachfragen. Eine Frage habe ich aber gleich noch, Pam. Gibt es einen spezifischen Punkt, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, wo du sagst, hey, da bin ich froh, wenn man auch für mich betet. Da stehe ich vielleicht noch nicht am Boden oder das beschäftigt mich aktuell. Da bin ich froh. Und ich würde gerne für das Betten auch noch.
Ja, ich denke sicher, meine Rolle als Mutter, dass ich da irgendwo so wahrnehmen kann. Also ich beschäftige mich oft mit dieser Frage, gebe ich meinen Kind die christlichen Werte wirklich so weiter, wie Gott das von mir gerne möchte? Und kann ich meinem Umfeld gegenüber auch wirklich da weitergeben, was Gott von mir möchte? Mhm. Das ja, macht mir manchmal ein bisschen Mühe, weil ich halt eben immer so ein bisschen anfange zu zweifeln an mir selber. Mhm. Und ja, ich denke, das ist sicher ein Punkt.
Ja.
Ja.
Ja, dann würde ich zum Abschluss von dem Tag gerne für dich beten. Vater, ich danke dir für den Einblick ins Leben von der Pam, wo wir hier dürfen überkommen. Und ich danke dir für die Menschen, die du ihr zur Seite gestellt hast in dem Leben, das sehr schwierig angefangen hat. Danke dir für die Schwester Irmhild, die ihr gross gemacht hat, dass du ein Vater bist, wo dabei ist, wo sie heute sagen kann, du bist ein Gott, der mich sieht. Und du weißt auch im Hinblick auf ihr Leben Mutter sein. Etwas, wo sie kein Vorbild hatte. Und da bitten wir dich, dass du ihre Weisheit gibst, das zu leben. Ihren Glauben können zu leben, ihre Werte können zu leben. Stärkst du Pam Tag für Tag. Und lass sie ein Vorbild sein für ihre Kinder, für ihr Umfeld, wo wir immer wieder die Spuren von deinem Wirken erkennen, wo uns berührt und selber herausfordert, uns zu hinterfragen, wo sind wir mit dir unterwegs oder wo stehen wir in dieser Beziehung mit dir. Amen.